Volltreffer, Volltreffer, oh. Oben ins Eck, Volltreffer.
GCV
über die ganze Länge, Volltreffer. Ballack, Ballack.
Läuft schon?
Ja, läuft.
Oh. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
35.
So ist es.
Ohne zu üben.
Und das in Zeiten der Fußball-WM. EM. Ich komme mal durcheinander, mir ist es immer, ob W oder EM. Hauptsache aber, spielen viele große Teams gegeneinander.
Genau. Und dann gibt es auch mal so ein GCV 502.
Als Jubelschrei.
Na, aber wie, du? Der hat ja echt gesessen.
Du musst im Hintergrund, musst du Rahn schießen, Rahn schießt.
Ja, Rahn. Wer ist eigentlich Rahn?
Rahn war früher mal berühmt. Den kennen wir. Rahn war früher der Sparwasser später bei uns war. Mhm. Also ist der Sparwasser des Westens von vor 20 Jahren früher.
Okay. Ich kenne ja nur diesen Film. Also, ne?
Du hast den geguckt?
Den es jetzt gab. Mhm. Mhm.
Du meinst aber nicht das Sommermärchen, sondern...
ich meine natürlich.
Du meinst den... Na, das Sommermärchen ist ja fast peinlich.
Nein, den doch nicht.
Nee, du meinst schon den, wo der Junge dann...
Ganz genau.
Ja, ja.
Boah, den Ball, also den magischen Ball nachher.
Und wenn er nicht im Stadion gewesen wäre, hätten sie verloren.
Ja.
Große Gefühle. Ja, ja. Ich warte immer noch auf so einen richtigen Geocacher-Film. Weißt du, so, er seilt sich ab. Nee, sie seilt sich natürlich ab. Ja. Bleibt irgendwie mit der linken Augenbraue an einem Nagel hängen.
Cliffhanger.
Er macht das ganz alleine. Er rettet sie dann. Dann sind sie einsam mehrere Tage in der Schlucht, damit sie sich irgendwie näher kommen. Sie finden sich aber total doof. Mhm. Und am Ende lieben sie sich dann.
Genau, und sprechen mit ihm Volleyball und nennen ihn Wilson.
Ja.
Ja, schön.
Das Ach, fein. Klasse. Nee, das wäre wirklich schön, wenn man es mal so ein bisschen...
Aber die Österreicher, also wie die Bild-Zeitung sagt, die Wiener Würstchen, die haben ja auch immer gesagt, GC1B5C4.
Ja.
Mhm, haben sie gesagt.
Das aber mal
nachher mussten sie doch nach Hause.
Ja, aber das war klar, die haben einen dicken Schuh gemacht. Ich fand das aber sehr schön, dass sie sozusagen, dass das die Deutschen erst hinterher rumgestänkert haben.
Ja. Ja, sie waren sich ihrer Sache nicht sicher. Ist ja so.
Also, aber das zeugt ja davon, dass eine gewisse Klugheit Einzug hält, auch in Fußballerhirn. Mhm. Ne? Man nicht so wie die Boxer, die sagen, dir Sau hau ich jetzt mächtig eins drauf, sondern so eher so, oh, wer zuletzt lacht genau. Im Westen.
Genau. Hat so ein bisschen. Hat so ein bisschen was auch Parallelen zum Geocachen, ne?
Ja?
Nicht? Also so ansatzweise.
Na, mal gucken, wer dann zuletzt lacht. Ne?
Ganz genau.
Ich finde ja, wenn du per Watchlist auch noch so Cacher-Dispute verfolgen kannst, dann wird es echt seltsam.
Ja. Und ich stand hier nur in meiner Coaching-Zone, in meiner Caching-Zone. Ich habe nur mein Team dirigiert.
Wir hätten dich rausschmeißen müssen. Das ging
ja gar nicht. Und dann kriege ich hier ein SBA. Schon ärgerlich.
Ihr habt es erkannt, ne? Wir sind schon wieder beim Gummitreffen, ne? Wir amüsieren uns köstlich.
Ja, wir müssen ja auch nachlegen, weil Brummitreff ist immer noch nicht gefunden.
Immer noch nicht gefunden und hat schon wieder ein...
immer noch nicht ein Fund gelockt.
Ja, da hält sich ja Cyberman sehr, sehr vorsichtig. Also, er hat das ja nicht wirklich behauptet, ne? Ja. Er hat das ja, wenn man das mal so untersucht, den Text, hält er so, meine Theorie, schreibt er vorweg. Mhm. Ne? Also, die Theorie ist, den hat schon jemand gefunden, aber nicht einfach nicht gelockt. Mhm. Die haben das Sorgen, wa?
Ja, aber es ist schon irre, ne? Also
spannend ist das ohne Frage, aber...
75 Leute haben das Ding auf der Watchlist. Das
wird wahrscheinlich von Podcast zu Podcast auch mehr.
14 DNFs, um mal wieder die Statistik aufzuwärmen. 5 SBAs. Naja, 29 Notes.
Das ist ein bisschen wie Tennis. SBA abgewehrt. SBA abgewehrt. SBA abgewehrt.
Ja. Ich bin ja gespannt. Also noch hat sich ja kein, oder für mich nicht ersichtlich, kein Reviewer eingeschaltet in die Geschichte. Aber die ersten fordern ja, dass den Reviewern oder dem Reviewer ein Beleg vorgelegt werden muss. Dass es diesen
Cache. Eine Kopie des Caches.
Ganz genau, ja. Ich schicke nur Kopien
auf Reisen. So sieht die Reisen. Dose aus, die dort liegt.
Genau. Der EW742 hat ihn übrigens auch nicht gefunden.
Nee, hat es aber auch probiert. Mhm. Ja.
Ja. Ja, ja. Bleibt spannend, würde ich mal sagen.
Bleibt spannend.
Und ich meine, zu Anfang hat der Brummitreff ja immer noch einen halben Stern und noch einen halben Stern. Steht jetzt mittlerweile bei 4 für ein Mikro. Von der Schwierigkeit, Terrain allerdings 1,5. Also entweder ist da in so einer Nadel, die da liegt drinnen, oder in so einem kleinen Häufchen, was da liegt drinnen.
Bisschen die DNA in der Schnecke eintätowiert.
Ja, ja, ja. Obwohl, das könnte Terrain ja schon wieder nicht mehr anderthalb sein.
Nein, da brauchst du eher besondere Hilfsmittel, ne? Nur mit Mikroskop.
Ja, ja, es bleibt spannend, der Brummitreff.
Nee, hübsch. Also wir begleiten das auf alle Fälle weiter. Wir schmieden das Eisen, solange es warm ist.
Ja.
Und freuen uns auf den Märchenprinzen, der da einst an der Raststätte eingeritten kommt und mit stolzer Faust den Cash in die Luft reckt.
Ja.
Nee, hübsch.
Da gibt es ja so einige Cyberfighter, die da sicherlich prädestiniert sind.
Ja. Weißt du, warum ich das Thema blöde Loks für erledigt hielt damals?
Nee.
Na, weil hier in der Region eigentlich relativ selten blöde gelockt wurde.
Ja. Ja.
Jetzt geht es auf einmal los. Jetzt kann ich die plötzlich alle verstehen.
Mhm.
Ich habe mich auch schon zweimal habe ich schon so drei Zeilen an denjenigen geschrieben, um ihm mitzuteilen, dass das ja irgendwie eine total blöde Argumentation ist, die er da fährt. Aber ich habe es dann gelassen. Ich habe scheiß drauf. Was soll's? Muss man
sich nicht ärgern. Abbrechen.
Ja.
Okay. Stichwort doof.
Doof?
Du hast eine Cache-Beschreibung für Dove ausgegraben.
Die haben wir geschickt bekommen. Ja, ja, die haben wir. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, von wem wir die geschickt bekommen haben. 34b. Kannst du es mal kurz überbrücken?
Es geht um den Cache. Just a Cache. Rabenauer Höhenweg von Die Eichhörnchen. GC1 CDX3. Zuerst habe ich so gedacht, Multi, und als ich die ersten Zeilen gelesen habe, habe ich gedacht, naja, eigentlich typische Cache-Beschreibung. Dann habe ich das erste Bild gesehen, habe ich gedacht, dann habe ich weitergelesen, habe ich das zweite Bild gesehen und habe gedacht, dann habe ich das dritte Bild gesehen, und das könnte ich jetzt fortführen, das Spielchen, weil die Cache-Beschreibung sehr lang ist. Es ist einfach eine Cache-Beschreibung zum Schenkelklopfen, um es mal so zu sagen. Die ist wirklich ziemlich genial. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht.
Das ist Titanic-like. Das könnte ein Titanic-Redakteur sein, der tätig war.
Ja, also es sind, guckt euch das mal an, GC1, CDX3. Da sind im Prinzip Luftbilder mit den genauen Stellen, die markiert sind. Wo ist der Parkplatz? Wo ist die Dose? Wo geht es wohin? Dann kommen Bilder vor Ort, wo muss man lang gehen, wo ist das Verkehrsschild, dann kommen Bilder von der Leitplanke, wo ist der Cache, wo ist das falsche GC-Zeichen, ganz fies und dient der Verwirrung, wo liegt dann der Cache, wo ist oben und unten, was ist das Logbuch, also es ist richtig, richtig cool gemacht.
Also wer mal was lernen will übers Cachen, gerade wer so neu ist und irgendwie Bock hat, mal sanft eingeführt zu werden, der ist bei dem Cache ganz sicher richtig. Sehr schön finde ich die rot markierte Zeile. Achtung, die Beschreibung gilt sinngemäß auch für Cacherinnen.
Ja, und schön auch, das ist, glaube ich, der erste Multi, den ich kennenlerne, der ein Drive-In ist.
Ja, in Allertshausen liegt der. Ja. In Allertshausen.
Sehr schön. Also das Ding ist wirklich klasse. Und
es tut mir ganz so leid, dass ich gerade nicht weiß, wer uns den geschickt hat, dass ich das gerade so schnell nicht rauskriege. Mangelnde Vorbereitung, tut mir herzlich leid. Aber an denjenigen jedenfalls vielen, vielen Dank. Das sind so Highlights eines Podcaster-Lebens. Richtig cool.
Das stimmt.
Apropos geschickt bekommen, apropos Highlights. Eine Adresse @trabantclub.de
ja.
Finde ich ziemlich charmant.
Die ist auch cool, ja. Das stimmt.
Chris 601, wie sonst, ne? Also allen, die es nicht wissen, 601 war der Trabant, der also so am meisten auf der Welt war am Ende. Chris 601 hat uns nämlich eine sehr, sehr schöne Mail geschickt, in der er sagt, dass wir hier eigentlich in einem Cacher-Paradies leben.
Ja.
Und zwar nicht, weil hier der Tonfall freundlich ist und die Dosen schön, sondern weil wir überhaupt Dosen haben. Da gibt es offensichtlich ganz andere Regionen. Und das schöne Städtchen Gera gehört dazu. Gera. Wer von euch war schon in Gera? Hand hoch. Ich sehe keine, das wundert mich nicht.
Doch, ich war schon da.
Du warst schon in Gera?
Logisch.
Was hast du in Gera gemacht? Was kann man in Gera tun?
Weiß ich nicht. Das Hotel war jedenfalls ziemlich scheiße. Und das war damals kurz vor der Buga. Ein Jahr, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr vor der Buga, die in Gera-Ronneburg war. Ronneburg?
Gera und Ronneburg.
Gera und Ronneburg, aber es heißt ja Gera-Ronneburg. Und war irgendwie, also ich will da keinem zu nahe treten, der da unten wohnt, aber ich fand es irgendwie ein komisches Städtchen. Also es war so, Ne? Es ist halt so, eigentlich landschaftlich ist es ja in der Gegend durchaus kann es durchaus reizvoll sein. Allerdings hat mich dann so Industrie und Verfall so ein bisschen völlig abgeturnt. Vielleicht war ich auch einfach nur in der falschen Ecke der Stadt und da bin
ich noch kein Geocacher.
Das kam damals noch dazu, glaube ich. Wie gesagt, die Buga war da 2004.
Wie war letztes Jahr?
Was war denn letztes
Jahr? Ja, Oldenburg war jetzt gerade.
Ah ja, 2006, alle vier Jahre. Nee, sechs. Sechs und. Ja? Das ist alle drei Jahre?
Alle zwei Jahre.
Echt?
Sieben und neun.
Ich dachte immer, die Landesgartenschauen sind alle zwei Jahre und dazwischen. Okay. Dann war ich anderthalb Jahre davor und da war ich dann noch kein Geocacher. Vielleicht aber doch, ist ja auch egal. Jedenfalls war das schon merkwürdig und deswegen wundert mich da gar nichts. Womit ich nicht sagen will, dass Gera eine schlechte Stadt ist, im Gegenteil. Aber ich habe mich da halt nicht so ganz wohl gefühlt, weil ich brauche immer Seen und Wasser und viel Natur und Grün und richtig Grün und ja.
Aber du kannst ja geheilt werden, nicht wahr?
Ja, da geht man am besten in eine Heilstätte.
Das hilft. Und ja. Da ist ja die eine Heilstätte offensichtlich langsam entschärft, Stückchen für Stückchen, kann man einen kleinen Umweg machen. Die so vielen Heilstätte kennen wahrscheinlich auch schon relativ viele. Aber es gibt auch noch die Milbitzer Heilanstalten. Die Milbitzer Heilanstalten. Und zwar hat die Capri Kitty offensichtlich entdeckt, das ist die Mail von Chris601, die wir bekommen haben, hat dort, wie die Fotos zeigen, in umwerfendem Ambiente einen Cache gelegt. Nur den haben erst drei Leute gefunden.
Ja, das ist schon richtig heftig. Ne? Also ich habe ja auch irgendwie, als die Mail kam, gedacht, boah, Heilstätten, klasse, nochmal Heilstätten. Und mir das Ding mal angeguckt, das sieht ja in der Tat auch nett aus. Ne?
Ja, gewisse also, Fotos weisen auch deutliche Ähnlichkeiten auf zu den Belitzer.
Ja, also es ist architektonisch schon sehr... sehr nahe.
Ne? Ja, irre. Und dann drei Leute. Was ist da los?
Ja, das ist in der Tat ein bisschen...
Chris Sechsmüller, es tut mir sehr leid für dich, dass es da so öde ist.
Der hat ein FTF gemacht, ne?
Naja, wahrscheinlich nachdem es in vier Wochen gelegen hat oder so.
Aber wie gesagt, hier beim Dosenfischer Podcast gibt es die Geheimtipps und
das ist auch so orientiertes Radio hier.
Genau, also ein Lost Place, die Milbitzer Heilanstalten, die man sich mal angucken kann und am besten in der Nähe sich noch ein paar mehr raussucht. Ein paar mehr Dosen, die da liegen, damit sich die Anfahrt auch lohnt. Aber es sieht, wie gesagt, auf den Fotos sehr interessant aus. Es sieht auch vom Cacher recht interessant aus. Und jetzt weiß ich, dass ich bald wieder einen Termin in Gera brauche. Um GC1C2VZ. Oh, VZ? GeoVZ?
Das darf man doch nicht machen.
Da wird man verklagt.
Geocaching.com wird verklagt wegen
VZ
hinten dran.
Ja. Au, 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 au. Ja, aber.
Kennt ihr die Geschichte, ne? StudiVZ und so SchülerVZ, die sind immer losgezogen und haben die VZs verklagt.
Genau. Das ist auch noch
ein Buchstaben VZ sind geschützt.
Ja, alles mit VZ hinten dran.
Nicht benutzen. SVZ. Schmeriner Volkszeitung übrigens, unser Lokalblatt hier.
Ja, und Belitz ist ja nun so ein bisschen erstmal auf Eis. So wie zu hören war, treffen sich die Owner mit den Ownern. Have you heard? Hast du auch gehört?
Nee, das habe ich nicht gehört. Wo gab es denn das zu wissen?
Das hat uns jemand gemailt. Und zwar jemand aus Bremen. Dir auch. Du musst die Mails ganz lesen bis zum Schluss.
Tue ich eigentlich.
Ja.
Ich beantworte die sogar manchmal.
Ja.
Öfter. Immer.
Hin und wieder.
Meistens.
Manchmal. Und zwar in der Mail, die du gekriegt hast am 17.06. um 22.10 Uhr. Und zwar sollen sich wohl die Owner von den Belitz-Heilstätten, also Barbie und Brüttler, mit den Areal-Ownern treffen, um die Lage zu klären. Deswegen haben ein paar Teams für das kommende Wochenende ihre Reisepläne umgestoßen und fahren jetzt nicht nach Belitz, sondern kommen nach
Schwerin.
Stadt der sieben Seen.
Perle im Spiegel der Seen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schwerin.com. Ja, jedenfalls sieht es wie gesagt in der Tat so aus, dass man sich dort erstmal trifft, darüber redet. Vielleicht heißt das Ergebnis ja dann, es wird erstmal geduldet oder es wird ein Teil davon geduldet, wäre natürlich schön. Aber perspektivisch wird, wie du schon gesagt hast, sicherlich da irgendwann das Licht ausgehen. Ja, ich war da.
Und ich habe nicht so diese innere Unruhe, ja, dass ich sage, ich muss unbedingt noch.
Aber du wärst gerne.
Natürlich.
Will ich damit ja auch nicht aufziehen.
Aber eben zu einem Zeitpunkt dann am liebsten, wo es halt noch entspannt gewesen, ja, wäre. Ne? Also jetzt habe ich auch Angst, dass ich mit einem Leuten auf die Füße trete und alle noch gerade, ja, noch schnell da rein und so. Das ist ja nicht meins. Schwanger stehen
muss ich noch nie. Es sind eher nur noch die, sag ich mal, außerhalb der Lost Places eigentlich liegenden nur noch aktiv. Also das Feuerwehrtechnische Zentrum, das Heizhaus und Metamorphose. Alle anderen, die halt in oder an den alten Gebäuden liegen, lagen, sind durchgestrichen.
Ja.
Dell. Ohne zweites L. Ja. Schade.
Aber man kann ja dabei einfach auf Bunkertour gehen. Du blocktest unlängst
ganz drüber. Ganz genau, ich blockte unlängst drüber. Und zwar habe ich mit einem gehörigen Schub von Adrenalin durch meinen Körper einen Text auf Spiegel Online gelesen, im Bauch des Kalten Krieges, aus der Serie Eines Tages. Sehr zu empfehlen immer, Zeitgeschichte auf Spiegel Online. Und da ist die Rede von Honeckers geheimen Atombunker. Der liegt in der Nähe der Autobahn, und zwar zwischen Prenden und Lanke. Und ist immerhin ein 84.000 Tonnen oder unter 84.000 Tonnen Beton. Ein Bunker, der ja Honecker über die letzten Stunden retten sollte. Also das Szenario war ja Atomkrieg, ne? Genau. Angriff auf die Deutsche Demokratische Republik.
Genau.
Die liebe hoch.
Und natürlich von Westen.
Genau, ne? Also dann fahren die nämlich, wenn so ein Atomkrieg, also ne, wenn das Ding so kurz vorm Landen ist, dann fahren die schnell mit ihren, ja, Westkarossen, ne? Mhm. Die Autobahn von Berlin Hauptstadt, also vom jetzt nicht mehr existenten Hauptstadt Platz der Republik. Mhm. Quatsch, vom Palast der Republik.
Ja, Stalinallee runter?
Genau. Links auf den Goebbelspass? Nein, wie hieß die Straße?
Nein, aber Stalinallee ist doch durchaus noch berechtigt, ja, angesichts der Gebäude dort. Genau. Also Stalinallee runter, zack, kurz links, rechts.
Ja, und dann sind auch schon, zack, die Bohne gesagt.
Oder sind sie auch schon in ihrem Bunker?
Genau. Und das, also dadurch, dass die Autos ja so rasend schnell waren in der DDR, schafft man das auch gut. Dann geht es in diesen Bunker rein, und zwar nicht einfach rein, sondern durch einen 100 Meter langen Gang. Dann wird erst hier mit Dekontaminierung und dem ganzen
schon Tröden. Erwischt
hat, ja. Und dann, hast du das gelesen, hätten die nackt in den Bunker reingehen müssen, weil sie hätten die Klamotten ja draußen
lassen. Stell dir mal das Politbüro nackt vor.
Was für ein Anblick.
Kein Wunder, dass die Wände kamen. Ja.
Man hat uns erhört. Ja, und dieser Bunker ist in den letzten Jahren eigentlich dicht gewesen, wurde dann geöffnet, aber nicht geöffnet im Sinne von öffentlich zugänglich gemacht, sondern da waren halt Leute drin, die da besser auch nicht hätten reingucken sollen, weil wohl viel kaputt gemacht worden ist. Jedenfalls hat der Berliner Verein, dessen Namen ich jetzt auf die Schnelle nicht finde, BBN, Berliner Bunker Netzwerk heißen die. Die haben, so wie in Hamburg ja auch, die dann halt auch die...
Bunkerwelten heißen die,
genau. Ne? Hm? Gibt es in Berlin noch einen zweiten Verein, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Die haben sich jetzt mal ein bisschen drum gekümmert, haben das ganze Ding jetzt mal richtig sauber und akkurat dokumentiert. Das heißt, den ganzen Bunker aufgezeichnet, was ist wo. Weil das ja also eine komplette Stadt unter der Erde war. Also da ist ja nicht nur halt so ein Räumchen, wo man auf der Couch sitzt, sondern komplett mit Stromversorgung, mit Wasser, mit... Hast du nicht gesehen. Also das volle Programm. Und die haben jetzt mit offizieller behördlicher Genehmigung... Begehungen organisiert. Das heißt, du kannst dir den Bunker angucken. Und das aber auch nur über 3 Monate, also August, September, Oktober.
Und dann ist schon wieder Feierabend.
Genau, und dann soll er für die Ewigkeit dicht gemacht werden. Was ich schade finde, was ich aber auch verstehen kann, weil sich keiner so ein Ding an Land zieht, das ist einfach, der Unterhalt ist einfach gigantisch.
Ja, naja, macht man da wirklich dicht, glaube ich, ignoriert es, und dann kostet auch kein Geld mehr.
Ja, und das, wie gesagt, sogenannte Objekt 17.5001 kann man jetzt mit diesem oder bei diesem und über diesen Verein besichtigen. Es gibt eine Standardtour, die 20 Euro kostet, und es gibt die Tough Guy Tour, die 100 Euro kostet. Standard habe ich nur der Vollständigkeit halber gesagt. und das kann man buchen übers Internet. Den Link gibt es auf dosenfischer.de. Und ja, kurz nachdem dieser Beitrag kam, trudeln auch schon bei uns die Mails ein, von wegen, wann fahren wir denn dahin? Und es gibt jetzt schon die ersten Planungen, weil das ist natürlich ein Ding, das, glaube ich, muss man sich einfach mal angeguckt haben. Da geht es gar nicht ums Cachen, sondern einfach nur...
Nee, da kann es nicht ums Cachen gehen, genau. Da ist nämlich kein Cache drin. Aber wenn man da 4 Stunden, ne, weil das hast du ja nicht erwähnt, die Tough Guy Tour, ja, geht echt 4 Stunden durch alle Bereiche des Bunkers. Man kann ihn komplett sich angucken. Man krabbelt durch Lüftungsschächte und wird garantiert schmutzig.
Geil.
Und kann sich diese ganze Anlage wirklich mal richtig schön begucken.
Ein kleiner Wermutstropfen ist gleich mal ein Huni pro Person fällig.
Ja. Also man gönnt sich das dann auch über die Tough Guy Tour den einen oder anderen Euro reinzuholen. Die kleine Tour kostet 20 Euro, ne? Wenn ich es richtig erinnere.
Ja, genau. 20 Euro.
Ist ja auch nicht wenig.
Die Sandkastentour.
Ja, Weichheit-Tour.
Standardtour, meine
ich. Ja, hier für. Mhm. Ja, ja. Mädchen, ja. Die Mädchentour. Wo jetzt, glaube ich, wieder zwei Hörerinnen weniger, wenigstens.
Nö, es ist ja schon okay. Kann auch die, was weiß ich, die Schwangeren-Tour, also, ne?
Oh ja.
Der, wer, ja. Ne? Der tut sich ja nicht die Tough Guy-Tour an.
Also, ich habe mir natürlich durchaus, und das habe ich auch im Kommentar dokumentiert, überlegt, ob ich Bock habe, 4 Stunden durch so ein Ding zu stapfen, weil es ist ja so ein bisschen wie bei so einer Cash-Tour Astorogno oder so. Du kannst nicht zwischendurch einfach sagen, ich fahre nach Hause, weil du nämlich gar nicht mit dem eigenen Auto da bist. Und in so einem Bunker heißt es ja, du kommst wahrscheinlich nicht alleine so mal eben raus. Ne? Du kannst nicht einfach von der Gruppe dich entfernen und sagen, so Freunde, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe weg. Und das macht mir Angst.
Siehst 4 Stunden
nicht weg können.
Und ich habe überlegt, ob man die Tough Guy Tour auch 2-mal hintereinander machen kann.
Ja, aber dafür trainierst du ja auch jede Woche.
Weißt du, was das Schöne ist? Du brauchst kein GPS mitzunehmen.
Das stimmt. Du brauchst nicht die ganze Zeit auf die Technik starren. Aber was mache ich dann die ganze Zeit? Fotografieren. Und dann auf die Kamera starren.
Du brauchst ja mindestens 2 Taschenlampen.
Das habe ich auch nicht
ganz verstanden, warum 2 Taschenlampen.
Na, die meinen hier so eine Weichei-Taschenlampe, so Philips oder so.
Ach so. Weißt du, also, so? Weil da drinnen stand mindestens 2 Taschenlampen und Ersatzbatterien dafür. Also, ne? Gut, ich meine, wenn wir da einmal reinhalten.
Kopflampe und dann borgen wir uns noch. Ich habe ja bei Pattevogel habe ich ja unlängst diesen Waldburner gesehen. Ne?
Den das, Griller.
Genau, den Grill. Damit, da brauchst du überhaupt keine andere Lampe mit.
Noch jemand eine Wurst?
Alles gut. Nee, sehr hübsch. Ja. Aber, also, ihr haltet mich ja auf dem Laufenden, ne?
Mit also der Planung. Das Schöne ist ja, dass in der Nähe von diesem Honecker Bunker, also ich habe ja in dem Beitrag auch geschrieben, dass mich das wundert, dass dort genau kein Cache liegt. In der Nähe liegen welche, also so Luftlinie, 500 Meter. Aber in der weiteren Umgebung liegen ja in der Tat noch ein paar mehr. Also da liegt ja hier Erichs Air Escape, sein geheimer Landeplatz und sowas alles.
Wir sind bei Berlin.
Da sind ein Stück weiter hoch und dann wieder rechts die Hornesia Caches. Und ja, also da kann man schon mal so ein Türchen hinplanen, ne? Also ich hab Bock drauf. Man könnte ja, also wenn sich genug Leute finden, ja auch mal eine, weil für die Tough Guy Tour, glaube ich, wollen sie mindestens 10 Leute haben.
Sollte aber kein Problem sein.
Sollte eigentlich kein Problem sein. Wer Lust hat, da zusammen was zu machen, gerne in den Kommentaren melden. Wir sind im Moment so auf September, Oktober fixiert, weil der August nicht geht.
Also sogar richtig spät.
Ja.
Das könnte ein Riesen-Run sein, aber vielleicht ja auch die Chance, wenn man sich jetzt schon anmeldet, ganz sicher dabei zu sein. Denn auch der September, muss ich ehrlich sagen, also gerade der September sieht dann wieder bei mir nicht so gut aus.
Mhm.
Also Oktober fände ich eigentlich eine gute Zeit. Also wenn wir sagen würden, irgendwann im Oktober daddeln wir da mal hin.
Also wer Lust hat mitzukommen, einfach mal in die Kommentare oder per Mail an podcast@dosenfischer.de. Dann sind wir ein paar Leute, dann macht es Sinn, dann kann man hinterher nochmal cachen, muss man ja nicht zusammen machen, kann man ja auch getrennt machen, wie auch immer. Auf jeden Fall interessante Geschichte und ich weiß gar nicht, ob ich so eine Bunkertour durchstehe, ohne Dosen zu suchen. Vielleicht melde ich mich einfach für Anfang August an, weißt du, mach die Tough Guy Tour, leg ein paar Dosen und wenn ihr im Oktober dann, da finde ich die wahrscheinlich selber nicht wieder, weil das GPS geht ja dort nicht.
Ah, nee, du wirst die einfach ganz klassisch beschreiben müssen. Gehe 10 Schritte,
ja.
Ne, folge dem Guide 10 Schritte entlang des Geländers.
Und das dann erinnert mich gerade an was, aber das darf ich ja nicht sagen, würde ich ja spoilern.
Ach.
Ja, aber schön, ne?
Soll ich eigentlich, das habe ich die ganze Zeit schon überlegt, soll ich das mit den ausgeschlagenen Zähnen und der verbogenen Nase noch erwähnen? Weil du gesagt hast, sie sollen Mail schreiben an podcast@dosenfischer.de. Wir haben nämlich letzte Woche das, also wir sind uns in einer Sache nicht einig geworden und haben das dann wie erwachsene Männer gelöst und haben uns einfach mächtig auf die Schnauze gehauen. Das hatte Gott sei Dank kaum Konsequenzen, bis auf so ein bisschen Blessuren, die man ja beim Radio nicht sieht.
Nasenbluten.
Und weil dieser Konflikt entfernt damit zu tun hatte, dass es sowohl sandmann@dosenfischer.de gibt, als auch aber@dosenfischer.de, würden wir euch bitten, einfach jegliche Mail direkt an podcast@dosenfischer.de zu schicken, weil da kriegen wir die nämlich beide und müssen uns nicht hauen. Gut, oder?
Genau. Und ich brauche nicht mehr so viele Taschentücher gegen das Nasenbluten.
Ja.
Und du kannst die Schienbeinschoner wieder zurückgeben. Hätte Ribéry die angehabt, ne? Dann wäre der Scheiße da.
Weichei, echt?
Die Italiener weiter.
Also die Italiener sind echt ein unglaubliches Fußballvölkchen. Herr Ivalo hat das ja mal so erzählt und ich habe das dann nachverfolgt. Das stimmt, die mogeln sich immer irgendwie durch, kommen mit irgendwelchem Müll dann mindestens ins Viertelfinale und werden am Ende mindestens Vize-Weltmeister.
Deutschland oder wer?
Oder eben, nee, die Italiener.
Achso, das erinnert mich jetzt gerade so an
Griechenland. Bei uns ist Rumpeln und Schubsen und am Ende haben wir gewonnen. Das ist ja noch eine andere Sache.
Ja.
Da gab es ja diesen schönen Spruch von diesem einen Briten, glaube ich. So, Fußball, das ist, wenn 22 Leute hinter einem Ball hinterherlaufen und am Ende die Deutschen gewinnen. Oder so.
Ja, entscheidend ist auf dem Platz, ne?
Ich habe überlegt, ob ich vor diesen Bunkerwelten, ich schlage jetzt nochmal den Bogen zurück, ob ich vor diesen Bunkerwelten vielleicht einfach fasten sollte und so ein Trainingsprogramm beginnen. Könnte man ja auch öffentlich tun.
Mach doch mal.
Einfach so bloggen.
Aber mit welchem Ziel? Also wovor
hast du Angst? Die 4 Stunden Tough Guy Tour durchzuhalten, ohne mich auf einer Sänfte tragen zu lassen.
Ja, aber glaubst du, dass das so anspruchsvoll ist?
Hey, also, die heißt Tough Guy Tour.
Ja, gut. Also Standard nicht, und Extended. Oder
nicht Sandmann Premium. Wird getragen Tour.
Naja, also hier steht ja auch nur, ne? Nur, was steht denn hier eigentlich? Personen mit Gebrechen können nicht teilnehmen.
Ja.
Aber sie heißt nicht umsonst Tough Guy Tour. Wir wollen kein Gejammer hören.
Wobei.
Ja. Vielleicht sollten wir eher so einen psychologischen Aufbaukurs, dass wir nicht jammern. Also, aua, mein Schuh drückt.
Nee, das passiert
Papa, uns ja wann nicht. Sind wir da?
Ich hab mir den Wolf gelaufen. Ja. Scheuert du.
Wie lange noch?
Und lauf mal breitbeinig durch schmale Bunkergänge.
Das ist geil. Das kommt richtig cool. Klock, 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 klock. Ja. Ja, das war wie gesagt das Thema Bunker 5001, Honeckers Atombunker. Wie kriege ich jetzt den Schwenk zu dieser Mail von Dirk mit allerlei?
Also ich kann diesen Verein nur beglückwünschen dazu, dass sie diesen Bunker wieder ausgegraben haben.
Beglückwünschen ist ein gutes Stichwort.
Denn beglückwünscht hat uns auch der Geocaching-Jedi.
Ja.
Nicht Yeti.
Jedi.
Jedi.
Möge die Macht mit dir sein.
Ja. Und der Geocaching-Jedi hat uns eine sehr nette Mail geschrieben, in der erstmal seine Erfahrung mit iPod und iTunes kurz dargestellt wurde. Was ich interessant finde, weil das ja offenbart, dass es immer, also es ist ein für nicht so Standard MP3-Sauge, internetaffine Typen, offensichtlich ein ganz normaler Vorgang ist, über den iPod an iTunes zu kommen, ja, und da wiederum nach Podcasts über das Geocaching zu suchen, damit sie diese wunderschöne Automatik-Abo-Geschichte fahren können.
Dass der iPod der Schlüssel zum Glück ist.
Richtig, ja. Für ja doch offensichtlich noch eine Menge Menschen. Ich selbst habe auch einen, muss ich zugeben, nicht den großen teuren, sondern nur den kleinen billigen, aber finde das auch sehr bequem, dieses Abo-System, dass man da einfach was ranstöpseln und dann wird das abgeglichen und gut ist.
Ich habe gar keinen.
Finde ich hübsch.
iPod. Aber es gibt ja die Amazon-Wunschliste von ABBA.
Ich glaube, da ist kein iPod drauf.
Natürlich.
Du hast ein iPod da drauf?
Na, sicher.
Du hast bestimmt noch eine Yacht drauf oder so.
Ich habe auch.
Ein Colorado?
Ich hab auch.
Ein Colorado drauf?
Nee, das wünsche ich mir ja nicht wirklich.
Ja, wünschst du dir wirklich einen iPod?
Ich wünsche mir einen iPod.
Du fährst doch immer zu Auto, wann willst du den iPod hören?
Beim Autofahren.
Ja, da hast du doch aber so super MP3 in deinem TomTom drin.
TomTom? Nee, hab
ich das da brauchst nicht du doch nicht.
Nee, das habe ich im normalen Radio drin.
Ja, auch.
Das hört man sonst nicht, auf dem TomTom ist das scheiße, habe ich festgestellt.
Und du hast auch eine relativ gute Stereoanlage in deinem Auto.
Ja, aber wenn ich einen iPod hätte, würde ich die ausmachen.
Na gut, was auf unseren Wunschlisten ist, muss man nicht verstehen. im Zweifelsfall kann man immer behaupten, es ist für Freunde. Was uns aber der Geocaching-Jedi seines Zeichens noch geschickt hat, ist ein sehr schöner Hinweis auf eine Möglichkeit, die Topo-Version 2 zu verändern.
Vorab noch, vielen Dank an Dirk. Das war nämlich der Hinweis mit der Cache-Beschreibung für Dove.
Ha!
Ganz unten in seiner Mail steht es nämlich. Leitplanken-Mikro, ein extrem cooles Exemplar. Ja, also jetzt an den Unbekannten, danke Dirk.
Geocaching.
Jetzt kommen wir aber zurück zu der Topo.
Ja, die Topo 2 kann man nämlich verändern und es ist auch getan worden. Ich habe diesen Thread schon mal im Forum gelesen. Da sind auch die Versionsunterschiede mit Screenshots gepostet. Wir werden natürlich den Thread ebenso posten. Michael Zielinski hat es auch in seinem Blog geocaching-hamburg.de erwähnt. Auf alle Fälle ist diese Neuerung eine sehr sinnvolle, denn sie bringt ein bisschen mehr Kontrast in die Karten. Das finde ich schon mal schön. Ja. Und sie schafft bestimmte Unterscheidungen zwischen einem ausgebauten Waldweg zum Beispiel und einem eher Trampelpfad und so. Nee, sehr, sehr großartig. Ja. Das werden wir verlinken. Ich habe die Dateien auch schon runtergeladen. Ich habe nur noch nicht angefangen. Ich wollte erstmal, dass du das erstmal machst.
Dass ich was mache?
Dass du das mal ausprobierst.
Echt?
Ja.
Warum?
Oder jemand anders da draußen. Jemand, der nicht ich ist. Hast du Ja, dann ist alles kaputt hinterher bei mir. Und mit kaputt habe ich ja nur Erfahrungen.
Okay.
Das. Nee, ist Quatsch. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Würde es aber, also will es aber tun, weil die Änderungen mir sehr, sehr sinnvoll erscheinen. Klasse, dass wir da nochmal eine Empfehlung bekommen haben. Und danke an den Geocaching-Jedi.
Genau. Ja, jetzt muss ich mal auf meine schlaue Liste gucken. Wir haben natürlich noch viel mehr Mails bekommen, unter anderem vom geschätzten Jens von geocaching-blog.de, der ja auch allerhand im Moment ausprobiert, weil sein neues Colorado angekommen ist und da auch ganz fleißig und eifrig dazu bloggt. Und der hat uns nochmal auf eine Geschichte aufmerksam gemacht, wo es um die Geocaching-Patches gibt, die man dann auch tracken kann.
Geht.
Hä?
Bitte? Wo es um die Geocaching-Patches geht.
Genau.
Völlig Quatsch, aber ich musste das jetzt eben dazwischen werfen.
Warte, das notiere ich mir, das wird hinterher ausgewertet.
Weil mein Gefühl für deutsche Sprache verletzt war irgendwie.
Ja.
Nee, aber diese Patches sind fein.
Ja.
Also ich bin jetzt kein Kundenträger, ne? Ich habe auch kein Motorrad, aber...
bei dir ist ja alles voll mit Hells Angels, ne?
Nee, wobei an diesen Dingern ist natürlich, also der einzige Nachteil an diesen Patches, ne, wenn ich weiß, dass ich so aufnäher, sind das quasi, ja. Der einzige Nachteil ist daran, dass man sie an die hundsteuren Neopren, wie heißt denn diese teure Oberfläche, diese Wolfskin-Jacken immer und
Teflon
und
wahrscheinlich
und so diese.
Warum haftet Teflon an der Pfanne, wobei Teflon nicht klebt?
Ja, der ist festgeklebt. Mhm.
Aber du kannst es auf deinen Geocaching-Rucksack raufmachen.
Richtig.
Gute Idee,
richtig,
oder?
Nee, der ist auch so aus Plaste und wasserdicht, wenn ich da was drauf nähe.
Na hier, auf den Träger, der dir hier so, wo du auch dein 60er, was wieder da ist, reinhängst.
Ja, naja.
Oder du nimmst das coole T-Shirt, was du zum Geburtstag gekriegt hast, was ich bei dir noch nicht einmal live gesehen habe.
Und ich könnte es dann...
Wahrscheinlich bei eBay verkauft.
Ja, viel. Da lebe ich seit 2 Monaten von. Naja, aber was ja auch ganz witzig ist, dass man diese Patches tracken kann, ne?
Ja, das finde ich ganz gut.
Also man kann die kaufen und dann haben die eine einzigartige Nummer, die kann man aktivieren.
Ja.
Und dann kann man, so wie auch schon in den Cacher-Hund oder Cacher-Autos... Kann man
genau. Dazu kommen wir gleich nochmal. Den Link zu dieser Geschichte gibt es natürlich im Beitrag auf dosenfischer.de. Es ist auch nicht ganz unwichtig, wenn sich Leute dafür interessieren sollten die sich auch bei Jens melden, weil die müssen, glaube ich, 50 ist Mindestmenge, was die da zusammenkriegen müssen von den Teilen, sonst lohnt sich diese Bestellung gar nicht dort. Das heißt, den Link gibt es bei uns, die Konditionen und ganze Prozedere gibt es bei Jens vom Geocaching-Blog. Herzlichen Dank für die Informationen.
Wo natürlich bei diesen Patches ich mir wieder die Frage gestellt habe, gebranntes Kind scheut das Feuer, wie ist das eigentlich mit den Rechten des Logos? Also wenn ich da jetzt so ein Ding produziere und da das Geocaching-Logo benutze, ist das dann rechtens? Oder kann mir ein Rechtsanwalt dann einen freundlichen Brief schicken, der mich viel Geld kostet?
Ich kenne mich mit solchen Briefen von Rechtsanwälten leider nicht aus.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Au. Ja, darum können sich ja unsere geneigten Anwälte, die du uns neulich mal vermittelt hast.
Apropos, genau. Deichpirat, das waren die Deichpiraten. Und hier dann nochmal die Bitte, lieber Deichpirat, wenn du uns hörst. Es ist gut möglich, dass die Mails oder eine Mail von dir in meinem Spamfilter gelandet ist. Ich untersuche ihn zwar meistens nochmal mit verschiedenen Suchbegriffen, aber das kann natürlich sein. Jedenfalls habe ich von dir keine Mail bekommen auf meine Frage damals wegen des Expo-Geländes und des Caches da drauf. Aber wie gesagt, das...
Das ist jetzt so ähnlich hier wie stille Post gerade, weißt du? Das wird jemand hören, der oder der Deichpirat selber hören. Und früher hat man eine Brieftaube losgeschickt, heute sagt man es über einen Podcast. Also ich habe dir übrigens eine Mail geschickt. Das ist immer schön, wenn das Telefon klingelt. Du, ich habe dir eine Mail geschickt. Ja, warte, ich hol mal. Ja, wollen wir das gleich besprechen? Nee, antworte mir mal. Okay. Zum Thema, was alles noch so trackbar und lockbar ist, gab es auch noch einen ganz interessanten Tipp, bei dem wir sicherheitshalber erstmal nicht sagen, wie das Ding wirklich heißt und auch nicht die, den Waypoint sagen, weil wir uns auch nicht so ganz sicher sind, ob das...
Ob diese super coole Idee...
Ja, also die Idee ist wirklich cool. Ob diese super coole Idee...
bestehen bleibt.
So... okay ist, muss man so sagen.
Also okay ist sie, weil sie ist irgendwie total cool.
Oder alle mithörenden Reviewer machen mal eben jetzt bitte aus.
Genau.
Wir wollen niemanden im
Spaß. Oder wir machen einfach eine Reviewer-Version von dem Podcast, wo wir das rausschneiden.
Genau. Ja, jedenfalls eine ziemlich coole Idee, weil sich das Objekt, um das es geht, nicht an einem Punkt befindet. Und... ach, man kann ja eigentlich nichts erzählen, ohne dass man sagen müsste jetzt, worum es eigentlich geht, ne? Das ist schon ganz schön scheiße.
Na, man kann das lesen, was in der Beschreibung steht,
ne? Heute hier, morgen da. Die Startkoordinaten sind nicht die vom Pfeil. Na, da würde jetzt jeder Reviewer seine interne Suche anschmeißen. Zack, die Bohne.
Oh, ist das doof.
Ja.
Dann können wir dem Tippgeber hier nur sagen...
vielen Dank. Und wer sich dafür interessiert, kann uns ja mal anmelden. Dem können wir diese Info weitergeben. Das war eine richtig coole Idee für einen Cache, der halt nicht stationär ist.
Und der absolut vollgepackt ist bis oben hin mit
das ist
lauter lustigen Symbolen.
Klasse.
Also sprich Geocoins.
Also ich habe ihn genau... jetzt auf der Watchlist. Scheiße, wenn ich den auf die Watchlist nehme, kann da ein Reviewer reingucken.
Na, ja, man hat ja so einige auf der
Watchlist. Jetzt habe ich so einige auf meiner Watchlist und jedenfalls eine sehr coole Idee und ich bin gespannt, wann ich mal dazu komme, den zu loggen.
Übrigens ist ein weiteres Colorado in unserem Umfeld aufgetaucht, ne?
Wer?
Debudi.
Der hat ein Colorado. Ja. Ein Colorado.
Ja, hat er gekriegt.
Ja. Hat er gekriegt?
Hat er sich gekauft, also. Natürlich, aber hat er dann zugeschickt gekriegt. Finde ich sehr geil.
Also wir hatten ja Debudi auch noch nie im Küchenstudio, dann könnte er mal herkommen, oder?
Ich weiß gar nicht, kommt jetzt eigentlich am Wochenende aus Bremen mein Colorado mit?
Das weiß ich nicht. Das werden wir, glaube ich, erfahren. Wir haben nämlich am Wochenende Besuch und wir hoffen, dass alles glatt geht und wir uns treffen können. Wir verraten noch nicht mehr. Würde ich mal so sagen.
Ja, wir sind ein bisschen geheimnistourisch. Genau. Auf alle Fälle haben wir am Wochenende Besuch. Und was sich an diesem Wochenende wahrscheinlich auch klären wird, und das war wiederum eine Mail, die wir bekommen haben mit einer Anfrage, wir werden etwas tun können, was sonst nicht üblich ist. Wir werden nämlich einen Cache im Detail beschreiben können.
Ja.
Oder uns beschreiben lassen sogar.
Genau,
wir sind die dann
davon profitieren. Das hatten wir schon mal angekündigt. Die Owner von The Secrets of Monkey Island haben ihr Einverständnis gegeben, dass über diesen Cache erzählt werden darf, weil der mittlerweile archiviert ist. Und die Erstfinder von diesem Cache berichten einfach mal davon. Soll ziemlich gut sein. Also ich habe ja auch nur Logs gelesen von dem Teilchen. Und da bin ich einfach mal gespannt.
Dann müssen wir jetzt über unseren Besuch auch gar nichts weiter verraten, weil wenn es der Erstfinder
von wir sagen es trotzdem nicht.
Wir sagen es einfach nicht.
Genau.
Es gibt ja Leute, die gehen nach dem Podcast nicht ins Internet und gucken, was wir da so
Schönes geschrieben haben. Was war das? Internet?
Na, das, wo man unseren Podcast hört.
Ach, hier, Google meinst du?
Google,
genau.
Google und Word.
Ja.
Mit Word macht man das Internet und mit Google durchsucht man es. Stimmt's?
Mit Word macht man das wieder kaputt.
Nee, du... Word hat eine Funktion als HTML speichern.
Nee, der Cache ist gar nicht mehr da. Ist auch egal.
Der ist gar nicht mehr da?
Nee, ich habe ihn nicht gefunden. Ist ja auch egal. Wenn die Leute nämlich aus Bremen kommen, können sie von Bremen kommend ihr GPS eigentlich anlassen und in Schwerin wieder ausmachen und hätten dann einen wunderbaren Track. Den kann man sich
dann... Ja, was macht man mit so einem Straßentrack?
Sekündchen, ich bin noch nicht fertig.
Nee, lass mich kurz fragen. So, weil das muss man ja, das ist wie bei Dick und Doof, hätte ich mal gesagt. Wie bei Herricht und
Wer
Preil.
Wer bin ich?
Nein, der Kluge natürlich. Bei Herricht und Preil, weißt du? Also, aber was soll ich mit einem Track von einer Straße? Straßen sind da bekannt, stehen in allen Karten drin. Was soll ich damit?
Ja.
Da im Wald, kann ich verstehen. Da kann ich hinterher gucken, bin ich den Waldweg lang gegangen. Aber
stimmt, da
Straße?
Da hast du recht. Machen wir nächstes Thema. Nein, also wenn man so einen Track von der Straße hat, kann man sich nicht nur wunderbar angucken, wo man langgefahren ist, sondern...
Hä? Von der Straße.
Von der Straße. Hey, yo, ich bin von der
Straße. Ich habe meinen Track von der Straße.
Ja.
Street credible. Weiter, was kann man mit so einem Track machen?
Ja, du unterbrichst mich ja laufend. Ich komme mir gerade vor, wie hier, wie heißt der? Netzer und Delling. In der Tat. Da haben sie nicht ganz unrecht. Diesen Track, wie gesagt, kann man sich nicht nur hübsch angucken, sondern man kann damit auch was Sinnvolles tun. Man kann nämlich das Projekt OpenStreetMap damit unterstützen. Was ist OpenStreetMap? Wer schon mal sich mit Kartenmaterial ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass es gar nicht so leicht ist, lizenzkostenfreies Kartenmaterial zu generieren, in der Form, dass man es auch selber nutzen darf. Manchmal tappt man da von einem Fettnäpfchen ins nächste und hat dann Post von Anwälten im Haus. Ich hätte fast den Namen gesagt. Und das Problem ist, besteht ja auch bei Google Maps. Das heißt, man darf in der Tat über die API drauf zugreifen und die API einbinden. Man darf aber nicht Screenshots davon verwenden. Also auch da ist es ein bisschen heikel. Und solche Lizenzbedingungen können sich ja immer wieder ändern. Also Google kann ja irgendwann auf die Idee kommen, so und jetzt, Leute, wird es kostenpflichtig. Ob das die Strategie dahinter ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Was versucht man aber bei OpenStreetMap? Das ist im Prinzip so, also die nennt selber auch die freie Wiki-Weltkarte. Das ist ein Projekt, wo man halt eine Weltkarte erschaffen will, die dann frei verfügbar ist. Das heißt, man sammelt dort die Informationen über Verkehrswege, also Straßen, Eisenbahnen, irgendwelche Schifffahrtswege, über Häuser, über Wälder, über irgendwie Flugplätze, also alles, was auf so einer Karte normalerweise zu sehen ist, bauen das halt komplett neu auf und dazu benötigt man diese Tracks, halt um die Straßen nachvollziehen zu können. Und wie das immer so ist bei solchen Projekten, das ist in erster Linie erstmal auf den Input angelegt. Es ist mittlerweile eine Menge von Daten da, aber es gibt halt auch ganz viele weiße Flecken noch auf dieser unserer Erde.
Ja, vor allem gerade die kleinen Straßen selbstverständlich.
Genau.
Ne, also alles, also was die, ein bisschen
Strecke,
abseits...
Genau, die Strecke Bremen-Schwerin wird in der Tat schon drauf sein, aber es war halt eine klasse Überleitung, die ich mir da gebastelt habe. Ja. Aber... die Daten werden halt durch OpenStreetMap gesammelt, erhoben und man malt auch dann die Karten im Prinzip neu. Mhm,
ja.
Und
ist nicht ganz unaufwendig.
Wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier, wären prädestiniert, dort mitzumachen, weil wir über die notwendige Technik verfügen. Das heißt, wenn jeder sein GPS-Gerät einfach mal so ein bisschen mitlaufen lässt, den Track hinterher um die Informationen bereinigt, die man dort nicht hochladen sollte, und das einfach hochlädt, was ganz einfach möglich ist. Man braucht dann nur einen kostenfreien Account. Und dann kann man da das Projekt in der Tat unterstützen und später dann natürlich auch selbst von profitieren, wie auch jeder, der es nicht unterstützt hat. Aber das ist ja Web 2.0, das Mitmach-Web.
Genau.
Und dazu, wie gesagt, lädt man einfach den Track als GPX-Datei hoch. Der wird dann durch andere weiterverarbeitet und so weiter und so fort. Also es ist nicht irgendwie an Bedingungen geknüpft. Man kann es nur beim Track hochladen lassen. Man kann aber auch mithelfen, diese Sachen zu editieren, einzuordnen. Das volle Programm. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht. Also ich habe so auf Strecken, die ich unterwegs war, ich war jetzt in Brückentin in Vokul-Dabelow bei Neustrelitz.
Oh, Straßen, die
genau.
Garantiert noch nicht verzeichnet
sind. Mein TomTom sagt, das Ziel liegt auf einer unbefestigten Straße. Ich weiß, dass die Straße mittlerweile seit anderthalb Jahren nicht mehr unbefestigt ist. Aber das sind natürlich genau die Ecken, wo es wahrscheinlich nicht so oft jemand hinkommt. Und wo ich dann relativ fix irgendwie den Track einfach nur runterziehe vom Empfänger und dann hochlade. Und dann hat sich das Thema erstmal für mich. Es gibt auch andere Leute, die dann halt Karten malen und was weiß ich, irgendwelche alten Stadtpläne oder irgendwelche Luftbilder von Anno dazu mal, auf die es keine Rechte mehr gibt, dann dort zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, wer ein GPS-Gerät hat, wer Tracks aufzeichnen kann und da Lust drauf hat, so ein Ding zu unterstützen, ich finde das schon sehr sinnvoll. Ne? Ja, das zu OpenStreetMap. Hast du Fragen?
Nee, hat sich mir eigentlich gänzlich erschlossen. Vor allem hast du mir eine wichtige Information gegeben, die mich bisher davon abgehalten hat, dort mitzumachen. Du hast nämlich gesagt, ich muss gar nicht editieren wie wild, sondern ich kann einfach den bei mir im Rechner natürlich bereinigten Track, also um Standzeiten und so, den kann ich einfach hochladen und anderen Leuten das überlassen.
Richtig.
Und das wiederum ist ja auch kein Problem.
Ja.
Und ich fahre ja auch des Öfteren so wie die meisten Geocacher kleine Straßen. Das lohnt sich also.
Ganz genau. Also der Aufwand ist relativ gering und das Ergebnis ist halt, finde ich schon irgendwie so für so eine Community ganz, ganz, ganz gut. Und da wir alle über diese Technik verfügen, genau das zu tun, warum nicht?
Ja, es ist, wie du sagst, wer, wenn nicht wir. Wir haben von Majoran aus einem mir bisher komplett unbekannten Städtchen, warte mal, Wiesbaden. Wiesbaden,
Majoran. Gesundheit.
Majoran aus Wiesbaden hat uns geschrieben. Und zwar mit einem Problem, wo ich ihm nicht helfen konnte. Wo ich aber denke, die Hörer können, ganz sicher. Und das ist dann wieder so ein Fall, wo wir einfach auf Schwarmintelligenz setzen. Und zwar ist Majoran, Mario, unterwegs mit einem Nokia E90, kommt damit auch ganz gut klar und hat jetzt so ein bisschen das Problem, dass er beim Cache-Legen, also einmal die Sorge hat, dass das vielleicht nicht genau genug ist und dann die Sorge hat, dass bei der Umrechnung seiner Dezimalzahlen auf das andere Format Ungenauigkeiten entstehen, dadurch, dass die letzte Stelle wegfällt. Er hat nämlich in seinem Gerät, fehlt nämlich einfach die letzte, also da ist nach Komma nicht 5 Stellen, sondern nach dem Komma nur 4. Mhm. Und dann hat er jetzt so ein bisschen Angst, dass es zu ungenau ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was macht die fünfte Stelle noch aus an Metern, an Zentimetern, an so, ist das viel? Das ist genau die Frage hier mal so nach draußen. Weiß ich nämlich nicht. Mhm.
Das ist ja so ein bisschen so das Problem jetzt mit den Handys, die dann irgendwas eingebaut haben, die jetzt rauskommen, die dann entweder komische Formate nutzen.
Wobei ein Dezimalformat nicht komisch
nein, ist. Nein, das will ich damit nicht sagen, aber die halt nicht umrechnen können. Beziehungsweise wo du auch nicht so richtig weißt, was ist da eigentlich für ein GPS-Chip dann drin. Das heißt, wie genau sind die Teilchen? Und da bin ich halt immer so ein bisschen skeptisch. Also es wird ja auch bei diesen Projekten wie OpenStreetMap und anderen, zu denen wir gleich nochmal kommen, ja auch immer gesagt, das ist ja ganz einfach, ihr müsst eigentlich nur eure Handys mitlaufen lassen und die können dann das tracken und so. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil aus unserer Zeit, wo wir halt noch mit den Bluetooth-Mäusen rumrandaliert sind, weiß ich halt, dass die Dinger erstens nicht zuverlässig arbeiten, zweitens auch relativ ungenau sind, also wenn man das mit jetzt vergleicht sowieso. Und von daher, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit.
Hat sich aber vielleicht auch einiges getan.
Das kann natürlich also auch
gerade
sein.
Gerade deine Bluetooth-Maus ist ja relativ alt auch schon. Danke. Also meine hatte ja wenigstens schon den Surf 3 und war insofern relativ genau eigentlich. Mhm. Da waren, wenn dann die Probleme tauchten, eher in der Kombination mit Windows Mobile auf. Mhm. So. Was ja noch eine ganz andere Geschichte, also Geschichte für sich ist. Ich habe übrigens Arne von den Ardos mal gefragt, wie sie das mit ihren stets super genauen Koordinaten hinkriegen. Mhm. Und die machen sich da richtig Arbeit. Und zwar...
Das weiß ich.
Das wundert uns jetzt. Aber, und zwar bestimmen die den Punkt und laufen dann irre viele Male von verschiedenen Richtungen auf den Punkt zu und markieren. Auf den Punkt zu und markieren. Das war immer wieder. Mhm. Richtig oft, irgendwie bei 20 Mal oder so. Und am Ende haben sie dann einen halbwegs zuverlässigen Durchschnittswert.
Okay.
Also, aber Bart hat uns jedenfalls immer perfekte Koordinaten beschert.
Ja. Also das Ding ist ja, dass ich mache es ähnlich, aber nicht so ausgeprägt. Also ich gehe dann halt immer im Kreis und gehe nochmal hin und drücke dann halt nochmal drauf. Was ich nicht gemacht habe, weil ich damit nicht so zufrieden war mit dem Ergebnis, ist diese Mitteln-Funktion eigentlich.
Habe ich ganz schlechte Ergebnisse.
Also
diese Mitteln-Funktion habe ich ja bei 3Lützow ausprobiert.
Also vielleicht wenden wir ganz sie einfach schlecht. Nur falsch an.
Ja, wieso man, also was soll man da falsch machen? Da stellt man sich an den Punkt, hält das Ding ruhig und drückt Mitteln.
Und was macht er dann?
Na, dann nimmt er immer wieder die Position und errechnet daraus einen Durchschnittswert.
Ja, errechnet er wirklich einen Durchschnittswert?
Na, davon gehe ich aus, weil sonst wäre es ja nicht Mitteln.
Ja, ja.
Das Problem ist vielmehr, dass ein GPS im Stand viel mehr Probleme hat als in der Bewegung. Mhm. Ne? Und insofern diese Mittelfunktion konterkariert wird durch Sprünge, die du hast.
Ja, ja.
Und wenn er daraus dann Mittelwert berechnet, ist das unter Umständen total Grotte, weil
die Sprünge immer gleich sind.
Ja, sind sie aber nicht, wie wir aus Erfahrung wissen. Ja. Nee, das ist also Mittelfunktionen habe ich beim 60er jetzt eine ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Weg damit, brauche ich nicht, keiner. Mhm. Aber hat mir ja, wie gesagt, dann Arnes Rad geholt und der hat gesagt, einfach immer hingehen, drücken, hingehen, drücken, ganz oft.
Ja.
Und wie gesagt, hat ja eine Logik.
Hm, na klar. Ja gut, wir hatten ja selbst mit sag ich mal, unterschiedlichen Geräten des gleichen Herstellers, also eigentlich, ja doch, unterschiedliche Geräte des gleichen Herstellers, so große Abweichungen, also es waren ja schon dann 15 Meter mit dem gleichen Messverfahren im Prinzip, wo ich halt auch immer mich frage, ne, muss man jetzt reinschreiben, die Koordinaten habe ich genommen mit einem und sind deshalb geeignet für einen oder nicht? Also... Hier in bei Future Now in Nieklitz, da hatte ich auch irgendwie mit meinem eine Abweichung von 15 Metern. Das war da überhaupt nicht dramatisch, weil es ging eigentlich nur an einer Stelle da.
Ja.
Aber an anderen Stellen ist das dann schon ein bisschen hinderlich, wenn du dann irgendwie böse im Off bist.
Auch das ist ja ein weiser Spruch aus unserer Cacher-Anfangszeit, der uns da gesagt wurde, wenn du bei irgendwie 20 Meter, 15 Meter Entfernung noch immer auf dein GPS guckst, dann machst du eigentlich was falsch.
Ja. Ja. Aber man lernt ja dazu.
Ja, ich finde trotzdem Nullpunkte toll.
Ja.
Also ich gehe trotzdem gerne zu Ground Zero.
Ja. Lernen Nullpunkte wäre jetzt im Spiel gegen Portugal ein bisschen doof, ne?
Ja, wobei, also da haben wir gar keine Chance. Wie wollen wir das machen?
Wieso wir? Die Deutschen haben da keine Chance. England spielt nicht mit, du.
Ja, aber ich bin nicht England. Ich bin, also wenn, dann bin ich schon die deutsche Nationalmannschaft.
Nein.
Muss man eigentlich, wenn im Fernsehen die Nationalhymne kommt, aufstehen zu Hause?
Ich stehe immer auf bei der englischen Nationalhymne.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an, also so. Na? Bist du so ein fortschrittsfeindlicher Maschinenstürmer, so mit Jutejacke eigentlich in deiner Freizeit? Oder?
Wieso?
Na, so dieses Ablehnen der deutschen Nation, so Alternativen suchen?
Nee, gar nicht Alternativen suchen, also nicht mal mit Absicht gesucht, aber mir sind halt so einige Wesenszüge bei der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise bei einzelnen Leuten nicht, oder andersrum, die sind mir ein bisschen suspekt und was ich halt überhaupt nicht leiden kann, aber das ist halt, wenn ich in England leben würde, wäre das dort ganz genauso, ist immer so diese Großspurigkeit so im Vorfeld, ne, dann so, ne?
Ja, waren sie doch gerade nicht jetzt gegen Österreich.
Oh.
Nee, großspurig waren sie wirklich nicht.
Naja, da konnten sie auch nicht mehr großspurig sein, oder?
Nee, da haben sie schön auflaufen lassen, haben sie schön gewartet bis...
Ja, ich finde auch so den Fußball, den die Deutschen spielen, nicht so sonderlich attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, also jetzt im Moment ist es halt streckenweise auch mal wieder ein bisschen anders, da gucke ich auch mal hin, aber ansonsten ist es halt so... Ja, irgendwie so ein müdes Gekicke so in ja, ich weiß nicht, wie ich das
beschreibe. Uninspiriert.
Ja, so.
Also gegen Österreich war es das ganz sicher. Wenn es diesen Ballackschuss nicht gegeben hätte, wäre dieses Spiel...
Das war das einzige Highlight und das war halt ein strammer Schuss und ja, also glücklich gewonnen.
Langweilig.
Ja.
Fast so langweilig wie Schweden gegen Griechenland. Das war eins der aller langweiligsten Spiele, die ich überhaupt je gesehen habe. Und ich hätte abgeschaltet, wenn ich
Uso mich nicht, gegen Billy.
Ja, wenn ich mich nicht just für dieses Spiel verabredet hätte, um es live zu kommentieren in der Kneipe. Da konnte ich nicht einfach gehen. Aber wir hatten echt Pech, das war wirklich ein hartes Ding. Fußball, wo wir gerade bei Fußball sind. Wir haben ja vorhin einen Wegpunkt bejubelt.
Ja.
Und diesen haben wir nicht umsonst bejubelt. Da will der Cash heißt Volltreffer.
GCV 502.
Oh!
Oh.
Ist gelegt worden zur WM.
Ja.
Und ist ein total geiler Mystery.
Ja.
Also ist zwar was, also ich habe mir eine Mathematikerin dazu geholt, die hat mir geholfen, den zu lösen. Ich selbst wäre da nicht wirklich weitergekommen. Die hat mir also bestimmte Parameter genannt, die es mir nachher möglich machten, den Cache zu finden. Ja, was für lauschige Sommerabende mit seinen Mathematikerkumpels am Lagerfeuer.
Eigentlich, also wenn man den Satz des Pythagoras beherrscht, glaube ich, ist der gar nicht so schwierig. Aber er schreckt natürlich erstmal ab. Vor allem schreckt er auch ab, weil die Angaben, das kann man ruhig sagen, hier, es geht dann halt um eine Berechnung in einem Spielfeld, selbst nach den Normen des DFB, wie sie hier erwähnt sind, ja, höchst unterschiedlich ist. Da habe ich auch gestaunt. Also es gibt für alles dann halt feste Punkte. Also der Elfmeterpunkt ist halt immer 11 Meter von der Torlinie entfernt und sowas. Aber was die, was das Spielfeld sonst betrifft, ist es halt variabel.
Richtig, Länge und Breite sind im Verhältnis zueinander festgelegt, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Aber natürlich nicht in den absoluten Zahlen.
Ja.
Insofern,
das macht es dann lustig.
Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, das geben wir gerne zu. Aber da der Herr Rehwald das bereits in seinem schönen Beitrag zu dem Cache gemacht hat, spoilern wir mal einfach mit. Nichtsdestotrotz ist die Berechnung, hat sie es noch in sich.
Ja. Wir hatten gerade OpenStreetMap erwähnt, es gibt noch andere Projekte, die sich in diesem Umfeld tummeln, das heißt, wo man mit Tracks was anfangen kann. Eins davon heißt gypsies.com, geschrieben G-P-S-I-E-S, also GPSIs. Das ist ein Projekt, wo man ebenfalls seine Tracks hochladen kann, allerdings mit einer anderen Ausrichtung, also nicht um eine Karte zu vervollständigen, sondern damit andere Leute sich diese Tracks wiederum runterladen können, damit was anstellen können. Das Projekt werden wir in einem der nächsten Podcasts mal vorstellen, weil der Klaus von gypsies.com gesagt hat, dafür steht er natürlich zur Verfügung. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir mit unseren Gerätchen sonst so anstellen. Das werden wir... das schon mal als Ankündigung in einem der nächsten Podcasts mit Klaus mal auseinandernehmen und uns gypsies.com angucken.
Ja, sehr schön, ist ja auch eins deiner Spezialthemen, nämlich Mashups. Ne? Mhm. Insofern ist es ja wirklich ganz und gar etwas, was hier ins Küchenstudio gehört.
Wenn wir beim Thema Spezialthemen sind...
Dann sagen wir jetzt eigentlich unseren Hörern, dass wir dazu in diesem Podcast gar nichts mehr sagen, sondern einfach... Wir ganz freundlich
B-Nummer. Juhu.
Ganz freundlich auf die B-Nummer verweisen, die wir aufgrund der noch immer vorhandenen Themen, der aber nicht mehr vorhandenen Zeit in diesem Podcast ausweichen werden.
Wir wollen es nicht übertreiben.
Gab jetzt eigentlich, ja, am Ende?
Ist egal, wir wollen es nicht übertreiben. Bis gleich.
Tschüss.